Wir feiern heute den letzten Sabbat des Jahres 2008. Wir wissen nicht, was uns das vor uns liegende Jahr bringen wird. So vertrauen wir Gott und seiner Führung. Es heißt in seinem Wort, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Augustinus vergleicht den, der über das Geheimnis Gottes nachdenkt, mit einem Knaben, der anfängt, mit einer Muschel das Meer auszuschöpfen. Dennoch sollten wir den Dingen, die Gott uns offenbart hat, nachgehen und sie dankbar annehmen. Gott hat uns Menschen kostbare Gaben geschenkt. So lasst uns heute über eine dieser Gaben, die schon immer von großer Bedeutung war und auch heute noch für jeden einzelnen Menschen und die gesamte Gemeinde wichtig ist, zum Nachdenken. Wilhelm von Humboldt ist der Meinung, Gottes Geheimnisse begreift man nicht, man betet sie an. Wir können die Geheimnisse Gottes auch nicht ergründen, aber wir wollen uns heute mit einer Gottesgabe beschäftigen. Es geht um den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist. Für manche Menschen war und ist heute noch der Begriff Geist etwas Abstraktes, Unvorstellbares, nur sagen wir mal nichts Greifbares, sondern allenfalls etwas, das so irgendwo in der Luft umeinander wackelt. In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts war der Heilige Geist kein hervorragendes Thema bei uns Christen. Der Schweizer Theologe Emil Brunner schrieb 1951, dass der Heilige Geist ein Stiefkind der Theologie gewesen ist. Erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat sich das gründlich geändert. Der Heilige Geist wurde in christlichen Kreisen wieder ein Gesprächsthema. In der Stiefkinderzeit des Heiligen Geistes gab es auch in unseren Gemeinden Schwierigkeiten damit, die etwa, so schreiben sie, bis 1980 hineinreichten. So lasst uns heute mit der Bibel und der Hilfe Gottes die Wirklichkeit und vor allen Dingen Wichtigkeit des Heiligen Geistes verfolgen und erkennen. Er ist die größte Gnadengabe, durch die wir Menschen Anteil an allen Segnungen des Vaters und des Sohnes bekommen. Er ist nicht nur eine Gabe Gottes an uns, sondern auch Geber von geistlichen Gaben. Schon am Anfang der Schöpfung lesen wir im 1. Mose 1, Vers 2, noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Im Buch der Richter wird von Menschen berichtet, die für eine bestimmte Aufgabe mit dem Geist erfüllt wurden. Bei Schwierigkeiten in oder mit dem Volk führte das Eingreifen des Heiligen Geistes immer zu einer Wende. Der Geist Gottes ermächtigte Personen, oft die Propheten, zu ungewöhnlichen Taten. Man erkennt darin Gottes Handeln und seine Gegenwart. In dieser Zeit erhielten Menschen vorübergehend den Heiligen Geist für zeitlich begrenzte Aufgaben. Erst zu Beginn der Königszeit änderte sich die Gabe des Heiligen Geistes. Im Auftrag Gottes wurden Könige für ihre Aufgabe gesalbt, und mit dieser Salbung empfing der König den Geist Gottes nicht nur für eine begrenzte Zeit, sondern als bleibende und auf ihm ruhende Gabe, so wird es berichtet. Als David von Samuel mit dem Ölhorn gesalbt wurde, geriet der Geist des Herrn über David für immer.
Wir lesen es im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 13. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Als David dann später Unrecht tat, fürchtete er, den Heiligen Geist zu verlieren. Und so heißt es im Psalm 51 in den Versen 12 und 13, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir Beständigkeit, stoße mich nicht von dir, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und Davids letzte Worte lauteten, wir lesen sie im zweiten Buch Samuel, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und mir seine Worte in den Mund gelegt. Und wenn wir an die Propheten des Alten Testaments denken, wird berichtet, dass sie nicht eigene Dinge und Anliegen sagten, sondern vom Geist ergriffen wurden und redeten. Sie waren geistgewirkt und vom Geist durchdrungen. Und in Hesekiel 36, in den Versen 26 bis 28, finden wir eine Wende im Wirken des Geistes Gottes. Und Gott sprach, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.
Als die Zeit erfüllt war, kam Gottes Sohn zur Welt. Er wurde Mensch. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt und erwartete ein Kind, das der Geist Gottes in ihr geschaffen hatte. Josef verstand das Geschehen nicht.
So wie es im Jesaja heißt, im Kapitel 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und so geschah es. Maria war mit Josef verlobt und erwartete ein Kind. Ein Kind, dass der Geist Gottes in ihr geschaffen hatte. Aber Josef verstand das Geschehen überhaupt nicht. So wie es in Matthäus Kapitel 1 in den Versen 20, 22 berichtet wird. Er grübelte noch darüber nach, wie er sein Problem lösen sollte, als ihm im Traum ein Engel Gottes erschien, der zu ihm sagte, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien. Und damit erfüllte sich, was Gott durch seinen Propheten vorhergesagt hatte.
So erfüllten sich die Voraussagen im Alten Testament. Die Geburt Jesu haben wir gerade gefeiert und schauen in sein weiteres Leben hinein. Einige Zeit vor Jesu Geburt war Johannes geboren worden, der spätere Täufer, Johannes der Täufer genannt. Sein Vater, ebenfalls erfüllt vom Heiligen Geist, verkündete die Aufgabe seines Sohnes. Er würde der Wegbereiter für Jesus sein. So geschah es auch. Johannes bereitete sich auf diese Aufgabe vor. Viele Menschen hörten ihm zu und ließen sich von ihm taufen. Er wies sie immer auf gute Taten hin, bis die Leute ihn fragten, ob er vielleicht der ersehnte Befreier sei. Er antwortete in Lukas 3, Vers 16, hast du das? Ich taufe euch mit Wasser, Aber vorher wird einer kommen, der ist größer als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe.
Johannes hatte dies alles miterlebt und teilte es den umstehenden Menschen mit. Und wir lesen es im ersten Kapitel des Johannesevangeliums in den Versen 32 bis 34. Und Johannes berichtete weiter: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Vorher habe ich ihn auch nicht gekannt, wiederholte Johannes. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir: Wenn du den Geist auf jemanden herabkommen und bei ihm bleiben siehst, dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und weil ich das gesehen habe, kann ich euch bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn.
Auf ihm und in ihm ruhte der Geist Gottes. Ja, Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, damit der Teufel ihn dort versuche. Wir wissen, dass ihm das nicht gelang. Alles, was Jesus sagte und tat, kam aus dem Kraftfeld des Heiligen Geistes, so berichtet uns das Wort Gottes. Die Geistsalbung ermächtigte Jesus zur wirkungsvollen Verkündigung, um für die Armen, für die Blinden, für die Zerschlagenen. Jesus sagt, Gottes Geist allein schafft Leben. Ihr selber könnt es nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist. Deshalb bringen sie euch das Leben. Jesu Handeln in der Kraft des Geistes hatte immer einen noch größeren Sinn. Es ging ihm immer um die Vergebung der Sünden und die Verbindung zum Vater. Jesus sagte oft zu Geheilten: Deine Sünden sind dir vergeben. Vergebung kann Menschen verändern. Und der Heilige Geist kann die Gemeinschaft mit Gott vertiefen. Als Jesus dann gen Himmel fuhr, ließ er seine Jünger nicht allein.
Wir lesen dazu drei Texte aus dem Johannesevangelium. Kapitel 15, Vers 26. Aber ich will euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen und trösten wird. Den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und mein Zeuge sein. Und in Kapitel 14, Vers 26. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe, und ihr werdet es verstehen. Und Kapitel 16 noch einmal den Vers 7. Doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Wenn ich euch verlassen habe, werde ich ihn zu euch senden. Noch einen Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Das ist nicht eure Sache. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.
Als Jesus gen Himmel gefahren war und die Jünger vor dem jüdischen Pfingstfest beieinander waren, geschah ein Brausen wie nach einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf einem jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen die Fähigkeiten gegeben. Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Sie liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache sprechen. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll denn das bedeuten? Ja, einige hielten sogar die Apostel für betrunken. Petrus erhob sich, um den Menschen eine Erklärung abzugeben. Hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hatte. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Männer und Frauen werden Visionen und Träume haben. Sie werden im Auftrage Gottes reden. Wie ernst der Heilige Geist zu verstehen ist, erkennen wir aus der Begebung mit Ananias und Sapphira. Sie verkauften ihr Eigentum, wie es die anderen auch getan hätten, behielten aber etwas heimlich von dem Erlös zurück und erzählten, sie hätten alles gegeben. Petrus fragte sie, warum habt ihr den Heiligen Geist, ja selbst Gott, betrogen? Und wir wissen, sie starben beide auf der Stelle. Es gibt in Markus 3,29 einen Text, der heißt, wer aber den Heiligen Geist lästert oder beleidigt, hat sich auf ewig schuldig gemacht. Ich habe in 7 Übersetzungen die Stelle gesucht und gefunden. Sie gleichen sich alle. So ist der Heilige Geist noch wichtiger, als wir es vermuten oder anerkennen. Weihnachten, Ostern, Pfingsten sind alles Feste, die sich auf Jesus und den Heiligen Geist beziehen, werden von uns Menschen gern als Feste angenommen. Die Kirchen sind voll, es wird viel eingekauft, die Menschen feiern. Was aber ist in den anderen Zeiten? Reichen unsere Gedanken, reicht unser Tun zu einer immerwährenden Lebensgemeinschaft mit dem Heiligen Geist und dem Herrn Jesus? Wie wirkt sich heute der Heilige Geist bei uns aus? Gibt er uns Kraft zum Glauben? Führt unser Weg direkt zu Christus? Ermuntert er uns zum Gebet? Hilft er uns, unsere Gaben zu erkennen und in der Gemeinde anzuwenden? Weckt er die Sehnsucht nach dem Wort Gottes? Erinnert er uns an die Worte und Taten Jesu? Macht er uns auch auf unsere Fehler aufmerksam? Paulus schreibt im Römer 8, alle, die sich vom Geist Gottes regieren oder führen lassen, sind Kinder Gottes. Denken wir an Stephanus. Von ihm wird gesagt, dass er voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Als er gesteinigt werden sollte, sah er auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Ehe er starb, rief er, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, würde ich sagen, zur vergebenden Liebe. Nicht in den Gaben, sondern an der Frucht erkennt man die Fülle des Geistes. Wer Jesus und seine Gemeinde liebt, wird nicht stolz auf seine Gaben sein, sondern dankbar. Petrus sagt, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Und wenn wir die vielen Gaben in dieser Weise gebrauchen, dann verwalten wir sie richtig. Paulus sprach weiterhin, ich habe euch gezeigt, wie wichtig und bedeutungsvoll die Gaben sind. Setzt sie ein, damit die Gemeinde keinen Mangel hat. Und dann sprach er zu, ich weiß aber noch etwas Wichtigeres als alle Gaben zusammen. Es sind die Früchte des Heiligen Geistes, die da sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und welches dieser Früchte schätzt er am meisten? Wir hören es gleich.
Ich lese aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 8 und den letzten Vers 13. Ohne Liebe bin ich nichts, selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelzungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Berge versetzt. Aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht, sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Einmal werden keine Propheten mehr zu uns sprechen. Das Beten in anderen Sprachen wird aufhören. Die Erkenntnis der Absichten Gottes mit uns wird nicht mehr nötig sein. Nur eins wird bleiben, die Liebe. Und jetzt der Vers 13 als Zusammenfassung. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte.
Mit der Frucht des Geistes, die nicht teilbar ist, hat jeder die Möglichkeit erhalten, um geheiligt zu werden, sagt uns das Wort Gottes. Wer dem Wirken des Geistes Raum gibt, sich von ihm füllen lässt, wird erleben, dass die ganze Frucht heranwächst. Wir danken Gott für sein Werk in uns und an uns. Wir danken ihm für seine Güte, dass er uns den Heiligen Geist als Wegweiser unseres Lebens gegeben hat und der die Sehnsucht nach dem Kommen unseres Herrn Jesus in uns wach hält, ohne Zeitangabe, ohne Rechenkünste, nur aus Liebe zu unserem Heiland. Ich möchte euch zum Schluss einen Text lesen, die Bitte des Theologen Karl Rainer, entschuldigt bitte, Rana, um Gottes guten Geist. Komm, Geist, Geist des Vaters und des Sohnes. Komm, Geist der Liebe, Geist der Kindschaft, Geist des Friedens, der Zuversicht, der Kraft und der heiligen Freude. Komm, du geheimer Jubel in den Tränen der Welt. Komm, du siegreiches Leben im Tod der Erde. Komm, du Vater der Armen, du Beistand der Bedrängten, komm, du Licht der ewigen Wahrheit, komm, du Liebe, die in unseren Herzen ausgegossen ist.
Und ich lese den zweiten Teil von Karl Rahner. So komm, komm täglich neu und mehr, auf dich vertrauen wir. Worauf könnten wir sonst vertrauen? Dich lieben wir, weil du die Liebe selber bist. In dir haben wir Gott zum Vater, weil du uns rufst, aber lieber Vater. Wir danken dir, du Lebendigmacher, du Heiliger Geist, der du in uns wohnst, dass du selbst das Siegel des lebendigen Gottes in uns hast sein wollen. Das Siegel, dass wir sein Eigentum sind. Bleib bei uns, verlass uns nicht. nicht im bitteren Kampf des Lebens und nicht am Ende, wo uns alles verlässt. Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr und unser Gott, dein Sohn kam zu uns Menschen, um all unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit wir leben können. Schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns an alles erinnert, was du uns gesagt hast, damit wir Ruhe und Frieden finden können, damit wir selbst uns erkennen können und deine Liebe unseren Mitmenschen weitersagen können. So legen wir unsere Sorgen, unsere Ängste, auch unser Nichtverstehen, vertrauensvoll in deine Hände und danken dir im Namen Jesu für deine Gegenwart. Amen.